Nachdenkseiten. Die kritische Website. Oxy, Storz und die böse Querfront, Teil 2. Unsaubere Methoden. Verantwortlich Jens Berger. Von Norbert Hering. Mit unsauberen Methoden hat der Herausgeber des neuen, vorgeblich kritischen Blogs Oxy, Wolfgang Storz, in seiner Querfront-Studie seine Zielpersonen zu einem Netzwerk zusammengefügt, obwohl es dieses, wie er selber wusste, gar nicht gibt. Seine Querfront-Erkenntnisse entstammen einem unappetitlichen Milieu und erste Erfahrungen legen den Schluss nahe, dass er mit Oxy in dieser Richtung Kontinuität wahren will. In Teil 1 hatten wir gesehen, dass Wolfgang Storz schon bei punktueller Zusammenarbeit von Leuten ohne gemeinsame Ziele und Strategie von einer Querfront-Strategie spricht. In Sachen Netzwerk wird der Autor ein bisschen anspruchsvoller. Er definiert vorneweg, was er damit meint. Damit handelt er sich aber das Problem ein, dass er Fakten unterdrücken und Sachverhalte falsch darstellen muss, um die eigene, wenig ambitionierte Definition eines Netzwerks halbwegs zu erfüllen. Außerdem unterlässt er es, wohlweislich einzeln abzuprüfen, ob die einzelnen angeblichen Knoten des Netzwerks die Definition erfüllen. Die Definition lautet, Zitat, der Begriff des politisch-medialen Netzwerks unterstellt hier freiwillige, lockere, aber stabile Kontakte, eine wiederkehrende, punktuelle Zusammenarbeit von privaten Akteuren, die selbstständig und voneinander unabhängig sind. Der Begriff unterstellt weiter, es gibt kein Zentrum, das steuert, keine gemeinsame Organisationsform. Es kann jedoch Verabredungen über Inhalte und Ziele geben. Angenommen wird, dass zwischen den Akteuren so viel Vertrauen und gemeinsame Interessen bestehen, dass zum gegenseitigen Vorteil und nie zum Nachteil gearbeitet wird und aufgrund der Beziehungen eine gewisse wechselseitige Beeinflussung in Haltung und Handeln gegeben ist. Zitat Ende. Ohne den letzten Satz sind die Anforderungen an die Diagnose eines Netzwerks extrem niedrig. Man muss sich eigentlich nur kennen und gelegentlich auf Veranstaltungen treffen oder ähnliches. Man braucht keine gemeinsame Strategie und keine gemeinsamen Ziele. An anderer Stelle wird ausdrücklich festgestellt, die untersuchten Akteure hätten diese nicht. Der letzte Satz ist anspruchsvoller. Man muss sich gegenseitig helfen und stützen und auf keinen Fall darf man gegeneinander arbeiten. Sonst ist man nicht Teil des gleichen Netzwerks. Tun wir, was Storz vermied und prüfen bei den Hauptpersonen einzeln ab. Laut erstem Absatz von Storz Papier sind es vor allem die Montagsmahnwachen für den Frieden, die den Anstoß für die Untersuchung geben. Sonderbarerweise interessiert jedoch deren Organisator Lars Mehrholz den Studienautoren Storz so wenig, dass sein Porträt mit 5 Zeilen auskommt, die in indirekter Rede aus einem Zeitungsartikel abgeschrieben sind. Um wen es stattdessen geht, wird daran deutlich, dass Jürgen Elsässer 1,5 Seiten Porträt bekommt, Ken Jebsen sogar 2,5 Seiten. Beide traten bei den Mahnwachen als Redner auf. Elsässer ist der ideale Kronzeuge für die Querfront-These. Er ist so etwas wie eine Ein-Mann-Querfront. Von ganz links, wo er in herausgehobener Position für linke Publikationen wie Kontext oder Junge Welt arbeitete, bewegte er sich über die von ihm als Abspaltung der Jungen Welt gegründete antideutsche Publikation Jungle World ziemlich weit nach rechts. Er gibt jetzt die rechtslastige Zeitschrift Kompakt heraus, nennt sich selbst aber offenbar immer noch links. Ich kenne ihn nicht persönlich und habe mir seine Reden nicht angehört und seine Schriften nicht gelesen. Ich habe nur Hörensagen von Leuten, denen ich vertraue und die um seines wenig vertrauenserweckenden Lebenslaufes keine gute Meinung von ihm haben. Er ruft offenbar, wenn Storz ihn richtig zitiert, tatsächlich zur Bildung einer Querfront von ganz links bis ganz rechts auf. Die Frage ist nur, ob ihm jemand dabei folgt, insbesondere auch von den Leuten, die Storz in seinem Umfeld zu verorten und so zu diskreditieren sucht. Die zweite Hauptperson ist Ken Jebsen, der frühere Radiomoderator, der im Internet einen sehr erfolgreichen Videokanal namens Ken FM betreibt. Die wichtigsten Formate sind Interviews, Podiumsdiskussionen mit Gästen und eigene Stellungnahmen zu Medienthemen. Sie sind lang und nicht einfach zu konsumieren, haben aber dennoch sehr hohe Abrufzahlen bis in den sechsstelligen Bereich. Auch ausführlich, aber deutlich weniger liebevoll, wird als Institution noch der Kopp-Verlag begutachtet. Das hat erkennbar im Wesentlichen nur die Funktion, bei der Plausibilisierung eines Netzwerks zu helfen, indem Leute aufgezählt werden, die dort schon veröffentlicht haben und die auch schon mit Elsässer auf der gleichen Veranstaltung gesprochen haben oder in Elsässers Publikation Kompakt etwas publiziert haben oder von Ken Jebsen interviewt wurden. Doch schon bei den beiden Hauptpersonen Elsässer und Jebsen wäre die Netzwerkthese vor Studienbeginn in sich zusammengefallen, wenn Storz sich an die Fakten gehalten hätte, was er deshalb von Anfang an vermieden hat. Ein Netzwerk von Feinden. Schon im Mai 2014, 15 Monate bevor Storz sein kleines Arbeitspapier veröffentlichte, und bald nach Beginn der Mahnwachen hatte Jebsen folgenden, hier verkürzt wiedergegebenen, offenen Brief unterzeichnet, der sich frontal gegen Elsässer wendet. Zitat: Liebe Organisatoren und Teilnehmer der Erfurter Mahnwache. Die Montagsmahnwachen bringen seit Wochen Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammen. Organisierte Neonazis, braune Kameradschaften und faschistoide Praktiken haben auf unseren Mahnwachen nichts verloren. Es dürfte keinem Beobachter der Montagsmahnwachen entgangen sein, dass insbesondere die Personalie Jürgen Elsässer immer wieder zu Zwist führt. Seit einigen Jahren tritt Jürgen Elsässer in seinen Publikationen immer wieder mit schlimmsten Ausfällen gegen konkrete Personen und Personengruppen in Erscheinung, die Raum neben seinen geopolitischen Analysen finden. Dennoch wurde Herrn Elsässer vor gut einem Monat in Berlin eine faire Chance für einen Neuanfang gegeben. Es schien zunächst so, als wolle er diese Chance nutzen. Viele Teilnehmer der Montagsmahnwachen waren umso mehr zu Recht darüber empört und enttäuscht, dass Herr Elsässer bereits kurz danach einen Artikel veröffentlichte, in dem wieder einmal konkreten, personenbezogenen Herabwürdigungen Raum gegeben wurde. In der aktuellen Ausgabe seines Magazins kommt zudem nun ein Autor zu Wort, der in unsäglicher Weise gegen Migranten, Homosexuelle und Frauen vom Leder zieht. Zitat Ende. Elsässer revanchierte sich, indem er Jebsen später einen Linksglobalisten nannte und ihn für den Niedergang der Mahnwachen verantwortlich machte. Schon 15 Monate vor Veröffentlichung des Querfront-Pamphlets war also eine zentrale Voraussetzung, um von einem Netzwerk zu sprechen, dem Elsässer und Jebsen angehören, nicht mehr gegeben. Dass nämlich die daran Beteiligten nicht gegeneinander arbeiten und sich nicht gegenseitig öffentlich zu schaden versuchen. Ein integrer Wissenschaftler hätte seine Studie mit diesem Wissen so nicht angelegt und strukturiert, wie Storz das tat. Storz schreibt bei der Vorstellung von Ken Jebsen, Zitat: Ken Jebsen trat bis vor einigen Monaten regelmäßig als Redner auf Veranstaltungen des Kompakt-Magazins auf, Zitat Ende. Im ganzen langen Porträt sagt er den Lesern nichts von der harten öffentlichen Distanzierung Jebsens von Elsässer. Es wirkt unwahrscheinlich, dass Jebsen noch im Frühjahr oder Sommer 2015 bei Elsässers Veranstaltungen aufgetreten sein soll, nach dem, was schon im Jahr vorher zwischen den beiden vorgefallen ist. Storz nennt keine Termine oder Namen der Veranstaltungen. Auf Anfrage schreibt Jebsen im Juni 2016: Seit 2 Jahren haben wir null Kontakt zu Elsässer und Kompakt. Weiter hinten in den analytischen Schlussfolgerungen schreibt Storz im Präsenz, Zitat: Nach den mit diesem Arbeitspapier zusammengetragenen Befunden kann begründet behauptet und belegt werden, dass der Kopp-Verlag und wichtige seiner politischen Autoren, der Publizist und Aktivist Ken Jebsen, mit seinen publizistischen Arbeiten, die Organisatoren der Montagsmahnwachen und die Verantwortlichen des Homilius-Verlages sowie des Montagsmagazins Kompakt als leistungsfähiger Kern eines publizistisch-politischen Netzwerks angesehen werden können. Zitat Ende. Durch die Gegenwartsform und Storz eigene Kriterien für ein Netzwerk wird das mindestens in Bezug auf Jebsen und Elsässer zu einer Falschaussage. Storz verschleiert diese, indem er Elsässer nicht beim Namen nennt, sondern umschreibt. Denn als Storz dies schrieb, arbeiteten Jebsen und Elsässer, der Verantwortliche des Magazins Kompakt, schon lange gegeneinander und das konnte Storz nicht entgangen sein. Er verstärkt die Irreführung noch, indem er direkt im Anschluss schreibt, Zitat: Von Ken Jebsen und Jürgen Elsässer gibt es zahlreiche Videos mit gemeinsamen Auftritten, Zitat Ende, wieder ohne zu erwähnen, dass das allein historische Aufnahmen sind. Dass der Bruch von Jebsen und Elsässer Storz bekannt war, zeigt eine später folgende Passage, in der er diesen in einem Nebensatz andeutet. Der Nebensatz dient dazu, eine weitere bewusste Irreführung der Leser zu rechtfertigen. Storz schreibt, Zitat: Die hier porträtierten Netzwerkakteure beschäftigen sich im Wesentlichen mit den folgenden Fragen und Themen: Die Ablehnung von Euro- und EU-Bürokratie, Sorge um die Stabilität des Geldsystems, Souveränität Deutschlands, vor allem gegenüber den USA, erkämpfen, ein gutes Verhältnis zu Russland schaffen, den Nationalstaat stärken, sich auf das christliche Abendland besinnen, die Familie stärken, eine als zu groß empfundene Liberalität und Pluralität, Gender Mainstreaming, Gleichstellung von Minderheiten, Sexualität eingrenzen, sich gegenüber fremden Religionen abgrenzen, sich für ein Europa der Vaterländer einsetzen, die Schweiz als Vorbild, Währung, direkte Demokratie, Milizmilitär, Neutralität, mehr direkte Volksdemokratie, Souveränität gegenüber Israel herstellen, Misstrauen gegenüber oder gar Ablehnung von politischen und medialen Eliten, Einschränkungen der Meinungsfreiheit, Polarisierung zwischen Volk und Eliten. Zitat Ende. Tatsächlich sind das keine Themen, zumal meist Haltungen, die hier als gemeinsam unterstellt werden, und zwar zu einem guten Teil antiplurale, fremden- und minderheitenfeindliche Haltungen. Nach meiner Einschätzung treffen letztere auf Ken Jebsen nicht zu. Ich habe ihn dazu per Mail befragt und er antwortete zu den einzelnen Punkten. Die Ablehnung von Euro- und EU-Bürokratie, Zitat: Wir lehnen weder den Euro noch die EU-Bürokratie ab, halten aber den Euro für wenig stabil und die EU-Bürokratie für wenig transparent, Zitat Ende. Klingt nach Jein. Sorge um die Stabilität des Geldsystems, Zitat: Wäre das Geldsystem in Europa stabil, gäbe es keinen Bail-in, keine Bankenrettung und keine Diskussionen um einen Schuldenschnitt. Zitat Ende. Aussage ist korrekt. Ein gutes Verhältnis zu Russland schaffen. Zitat: Selbstverständlich. Was würde uns ein schlechtes Verhältnis bringen? Zitat Ende. Aussage ist korrekt. Den Nationalstaat stärken. Zitat: Üble Unterstellung. Zitat Ende. Nein. Sich auf das christliche Abendland besinnen. Zitat: Wir leben in einer globalisierten Welt mit Pluralismus und das ist auch gut so. Zitat Ende. Ein klares Nein. Die Familie stärken. Zitat: Wenn das eine konkrete Form von Humanismus ist, ja. Zitat Ende. Klingt wie Jein. Eine als zu groß empfundene Liberalität und Pluralität eingrenzen. Zitat: Wir haben uns derart noch nie geäußert. Zitat Ende. Ein klares Nein. Sich gegenüber fremden Religionen abgrenzen. Zitat: Religion ist Privatsache. Zitat Ende. Ein klares Nein. sich für ein Europa der Vaterländer einsetzen. Zitat: Die Zeit der Vaterländer ist vorbei. Lokale Färbungen in Europa sollten erhalten bleiben. Zitat Ende. Ein klares Nein. Die Schweiz als Vorbild. Zitat: Die Schweiz ist demokratischer und im Hinblick auf Auslandseinsätze friedlicher als Deutschland und hat einen Demokratievorsprung. Zitat Ende. Also ein Ja, wenn man auch von sehr vielen Ländern nachahmenswerte Aspekte finden kann. Souveränität gegenüber Israel herstellen. Zitat: Deutschland sollte nicht nur seine Verantwortung gegenüber Israel wahrnehmen, sondern auch die gegenüber den Palästinensern. Zitat Ende. Kann man wohl als Ja deuten. Misstrauen gegenüber oder gar Ablehnung von politischen und medialen Eliten. Zitat: Transparenz ist das A und O. Zitat Ende. Mit gutem Willen ein Ja. Einschränkung der Meinungsfreiheit. Zitat: Geschlossene Pressezirkel und der Vertreter sollten benannt werden. Dies ist die Schaffung von mehr Transparenz. Zitat Ende. Haltung durch Storz unklar beschrieben. Polarisierung zwischen Volk und Eliten. Zitat: Im Gegenteil, Annäherung durch Augenhöhe. Zitat Ende. Bestenfalls Jein. Fazit: Ken Jebsen distanziert sich von mindestens 5 der ihm unterstellten Haltungen, insbesondere von den rechtslastigen, antipluralen, gegenüber 5 korrekt beschriebenen, harmlosen Haltungen und 3, die nur teilweise korrekt sind. Storz ist das bewusst, denn er schreibt weiter, Zitat: Dies unterstellt nicht, dass die Akteure bei allen Themen einer Meinung sind. Bei wenigen, wie Fragen von Religion, Familie und nationaler Homogenität, gibt es sehr wohl gravierende Unterschiede, mit denen beispielsweise Ken Jebsen nach eigener Darstellung nach einer langen Zusammenarbeit seinen Bruch mit Jürgen Elsässer begründet. Zitat Ende. Auch wenn Storz den hier erstmals erwähnten Bruch in einen Nebensatz packt, mit Anführungszeichen und dem Zusatz nach eigener Darstellung relativiert und so den Eindruck erweckt, dass er vielleicht nicht ernst gemeint oder nur vorgeschoben oder halbherzig sei und verschweigt, wie lange dieser Bruch schon her ist und mit welchem Grad an Öffentlichkeit er stattfand, räumt er hier ein, dass er von der gegenseitigen Distanzierung weiß. Das macht das, was er vorher geschrieben hat, zur wissenschaftlichen Falschbehauptung. Folgendes steht in Wikipedia über Betrug und Fälschung in der Wissenschaft. Zitat: Betrug und Fälschung in der Wissenschaft sind unwahre Behauptungen, erfundene oder gefälschte Forschungsergebnisse, die vorsätzlich, also in betrügerischer Absicht von Wissenschaftlern publiziert werden. Zitat Ende. Nachdem der Wissenschaftler, Soziologe, verschämt eingeräumt hat, dass Ken Jebsen, der neben Elsässer erkennbar die Hauptfigur dieser Untersuchung darstellt, die problematischen Haltungen nicht teilt, die Storz den Netzwerkmitgliedern zuschreibt, macht er dennoch unbeirrt weiter mit der Feststellung, Zitat: Die vertretenen Positionen münden in eine politisch-kulturelle Einstellung, die sich so fassen lässt. Ein möglichst souveräner Nationalstaat, eine rigide Abwendung von heutigen wirtschaftspolitischen, repräsentativ-parlamentarischen und liberalen Gesellschaftsentwürfen in westeuropäischen Demokratien und deren Werten. Liberale Prinzipien wie Pluralismus und Minderheitsrechte werden gering geschätzt. Zitat Ende. Das trifft erkennbar fast alles auf Jebsen nicht zu. Das wäre vielleicht gerade noch akzeptabel, wenn Jebsen eine Randfigur in diesem unterstellten Netzwerk wäre, bei der eine abweichende Haltung nichts ausmachte. Aber es ist angeblich zentral darin. Dann ist diese Charakterisierung eine weitere wissentliche und verunglimpfende Falschbehauptung. Assoziation durch räumliche Nähe und falsche Sortierung. Storz hat noch mehr Tricks auf Lager. In seinem Bemühen, Jebsen mit Elsässer zu verknüpfen, sortiert er Jebsens Videoportal unter einer Überschrift ein, die lautet: Videoangebote Kompakt TV. Durch die falsche Einsortierung der Angaben über Jepsens Videotätigkeit, die seine Haupttätigkeit darstellt, wird provoziert, dass der nicht ganz aufmerksame Leser den Eindruck gewinnt, Jepsen mache Videos für Kompakt-TV oder die beiden kooperierten auf andere Weise auf diesem Gebiet, was in keiner Weise der Fall ist. Nur Fakten, die zu Thesen passen, sind interessant. Auch die Besucher der Montagsmahnwachen verunglimpft Storz. Durch selektive und tendenziöse Wiedergabe der Ergebnisse einer Umfrage unter Teilnehmern einer einzigen Berliner Mahnwache erweckt er den Anschein eines hohen Anteils Rechter. Zitat: Von den 306 Befragten haben zwei, so der Befund der Forscher, ein geschlossenes, rechtsextremes Weltbild. Räumt er immerhin noch ein, um dann aber einschränkend zu zitieren. Zitat: Eine Ausnahme von dieser Regel wird allerdings auch sichtbar. Die Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur übersteigt die in der Gesamtbevölkerung. Zitat Ende. Das ist von den zitierten Studienautoren, die erkennbar erpicht auf das Finden der Anzeichen für rechtes Gedankengut waren, tendenziös formuliert. Aber diese bringen dann gleich die Zahlen, die Storz unterschlägt. Hier sind sie. Chauvinismus ist in der Gesamtbevölkerung 10-mal so ausgeprägt wie unter den befragten Mahnwachen-Teilnehmern. Antisemitismus ist in der Bevölkerung mehr als 3-mal so häufig. Ein rechtsextremes Weltbild hat ein 7-mal so hoher Anteil der Gesamtbevölkerung als der Mahnwachen-Teilnehmer. Dagegen spielt sich die höhere Befürwortung einer Diktatur tief im statistischen Unschärfebereich ab. Bei den teilnehmenden Demonstranten sind es mit 3,9% ganze 0,3% mehr als in der Gesamtbevölkerung. Es ist hochgradig unseriös, aus dieser minimalen Abweichung irgendeinen Schluss zu ziehen und diesen so prominent herauszustellen, wie Storz das tut. Überhaupt besteht der Abschnitt über die Mahnwachen nahezu ausschließlich aus den selektiv wiedergegebenen Ergebnissen der Fremdenbefragung von nur 300 Teilnehmern einer einzigen Mahnwache in Berlin und den tendenziösen Schlüssen, die die Organisatoren der Befragung daraus ziehen. Storz gibt keinen Hinweis auf die schwache Aussagekraft einer derart kleinen Befragung bei einer einzigen Veranstaltung. Die immer gleichen Quellen der Anwürfe werden versteckt. Die Art, wie Storz die Diskussion um den Charakter der Mahnwachen einführt, ist zirkulär und tendenziös. Die ersten beiden Sätze der Studie heißen ominös, Zitat: Seit dem Frühjahr 2014 gibt es zunehmend Debatten über die sich damals häufenden Montagsmahnwachen. Ihr Charakter wurde sehr unterschiedlich bewertet. Von einer neuen Friedensbewegung über ein Querfrontprojekt bis hin zu einer Initiative von Rechtspopulisten oder gar Rechtsradikalen. Zitat Ende. Ihm reicht die Verunglimpfung auf Basis der angeblichen Aussagen ungenannter Dritter. Dabei hätte es viel mehr zu erzählen gegeben. Etwa woher die zunehmenden Debatten und die Vorwürfe kamen. Auslöser war die ex-grüne Politikerin Jutta Ditfurth, die inzwischen einen eigenen Ditfurth-Wahlverein namens Öko-Links ihr eigen nennt, auch antirassistische Linke genannt. Jutta Ditfurth ist ins antideutsche Milieu eingetaucht und bestätigt sich als Spürhund für antisemitische und rassistische Aussagen oder Codewörter, bevorzugt bei Linken und Pazifisten. Sie ist nicht wählerisch. Vor kurzem hat sie auf Twitter den Dalai Lama als Rassisten klassifiziert. Ditfurth hat zusammen mit anderen Spürhunden aus der antideutschen Szene für Storz viel an Vorarbeit zur Aufdeckung des vermeintlichen Querfront-Sumpfes geleistet. Zum Beispiel mit einem Herrn André Hüssi, der eine Adresse in der Schweiz angibt, wirft sie sich gegenseitig die Bälle zu. Dieser betreibt von dort einen Querfront-Seiten genannten Blog. Der Blog ist relativ neu. Vorher trieb er vor allem auf Facebook unter Pseudonym sein Unwesen. Fester Stargast auf dem Blog ist Wolfgang Lieb, der auf der Startseite mit Foto und Zitat gefeatured wird. Der ehemalige Mitherausgeber der Nachdenkseiten hat sich im letzten Jahr nach Storz Querfront-Veröffentlichung öffentlichkeitswirksam von Albrecht Müller distanziert, wegen dessen Verschwörungstheorien und harten Medienkritik. Hüssi twittert auch eifrig. Seine Art der Netzwerkanalyse ist der von Storz nicht unähnlich, nur etwas weniger mit Soziologendeutsch verschönert. Ein typisches aktuelles Beispiel vom 7. Juni 2016. Zitat: Update. Der mit Albrecht Müller verbandelte Allianzpartner Ken Jebsen interviewt den mit dem Holocaust-Leugner David Irving befreundeten Rolf Hochhuth. Zu Beginn des Interviews lobt Hochhuth Willi Wimmer über alle Maßen. Zitat Ende. Die Liste der Twitter-Follower der beiden und die Adressaten vieler ihrer Tweets deuten darauf hin, dass sie ihre Informationen darüber, wer als Antisemit oder Verschwörungstheoretiker zu ächten ist, in vielen Redaktionsstuben und hoch in die Führungsriege, insbesondere der Linken, transportiert bekommen. Achtung! Follower können auch Kritiker sein, aber ich vermute, das ist eher die Ausnahme, zumal mindestens Ditfurt die Angewohnheit hat, Follower, die sie als Rassisten oder Antisemiten verunglimpfen will, vorher zu blocken. Mit einem David Vicray in den USA gibt es auch dort einen Verbreiter, der sich nicht scheut, wichtige Persönlichkeiten per direkter Ansprache vor Kontakten mit vermeintlichen Querfrontlern zu warnen. Ditfurts zentrale Rolle beim Lostreten der Debatte über die Mahnwachen-Teilnehmer konnte Storz, falls er es nicht wusste, in der von ihm so ausführlich zitierten Befragungsstudie nachlesen. Zitat: Diese Deutung des Ukraine-Konfliktes auf den Montagsmahnwachen wurde zum Gegenstand einer medialen Debatte, angestoßen durch ein Interview mit der Publizistin Jutta Ditfurt in der Dreisat-Sendung Kulturzeit. Ditfurt erklärte, die Demonstrierenden bedienten sich rechtslastiger Argumentationsmuster und gingen auf ein loses Netzwerk von Personen mit antizionistischer und antiamerikanischer Agenda zurück. Andere Medien machten sich diese Kritik im Wesentlichen zu eigen. Zitat Ende. Storz entscheidet sich, die Leser seiner Studie nicht mit solchen Details zu behelligen. Vielleicht liegt das ja daran, dass er Ditfurt weiter vorne schon als Kronzeugin gegen Elsässer angeführt hat. Eine neuerliche Nennung als Hauptkronzeugin gegen die Mahnwachen könnte beim Leser doch gewisse Zweifel an ihrer und auch seiner Objektivität aufkommen lassen. Storz schrieb in Elsässers Porträt, Zitat: Die Publizistin Jutta Ditfurt urteilt, Elsässer gehört einem völkischen, antisemitischen, rassistischen, homophoben und antifeministischen Netzwerk an. Zitat Ende. Er erwähnt zwar auch, dass sie einen Prozess, den Elsässer deswegen anstrengte, in erster Instanz verlor, aber es bleibt ja immer etwas hängen. Wenn man schaut, welche Personen besonders im Fokus von Leuten wie André Hüssi und Jutta Ditfurt stehen, so findet man sie in Storzens Studie fast alle in unvorteilhafter Weise wieder. Ken Jebsen natürlich und Elsässer, außerdem den Herausgeber der Nachdenkseiten Albrecht Müller, der Jebsen ein langes Interview gab. Den friedensbewegten früheren verteidigungspolitischen Sprecher und Verteidigungsstaatssekretär der CDU Willi Wimmer sowie Sarah Wagenknecht und Dieter Dehm von den Linken. Das von dem gegründete linke Videoportal Weltnetz.tv musste Storz allerdings zwischenzeitlich aus der Studie streichen. Er hatte ihm eine nicht existente Allianz mit rechten Kanälen angedichtet. Wo kein Antisemitismus ist, muss man tiefer bohren. Eine beliebte Technik der Antideutschen hat Storz offenkundig ebenfalls drauf, die oberflächliche Textexegese, um nach versteckten Hinweisen auf rechtsradikale und antisemitische Gesinnung zu suchen und strukturellen Antisemitismus aufzufinden. Letzteres ist alles, was Antisemitismus in Begrifflichkeit und Argumentationsstruktur ähnelt. Sobald man etwas Kritisches über die Finanzbranche sagt oder über Eliten, ist man für diese Hobby-Antisemitismus-Experten schon ganz nah am strukturellen Antisemitismus. Bei Storz klingt das so, Zitat: Analysen, die die hier porträtierten Akteure anstellen, verwirren. Die Kritik an den Finanzmärkten klingt wie auf einem AdTech-Kongress, bis eine Andeutung über den besonderen Einfluss jüdischer Familien auf die Wall Street der Einlassung eine rechtspopulistische bis rechtsradikale Färbung gibt. Die Kritik an den Medien ist heute so weit verbreitet und hart, bis sie mit dem Urteil Systemmedien und Hinweisen, es handle sich um eine Gleichschaltung, die Frage aufwirft, von welchen Werten und welchem Gesellschaftsbild der Kritiker ausgeht. Die Kritik an Parteien, wird sie mit dem Begriff der Berliner Blockparteien Demokratie unverträglich? Zitat Ende. Und wo er schon bei den böses insinuierenden rhetorischen Fragen ist, macht er zum Abschluss, in Wiederaufnahme seiner Einleitungssätze, in denen er gleichlautende Kritik ungenannter Dritter referierte, weiter mit, Zitat, womit haben wir es in diesen Fällen zu tun? Mit aufklärerischer, linker, linksautoritärer, neurechter, rechtspopulistischer, antisemitischer oder rechtsextremer Kritik? Nationalistische Linke und antikapitalistische Rechte, rechte Muslimfreunde und linke Antizionisten. Die Vielfalt verwirrt. Vor allem, wenn Befunde und Argumente, die aus einer Haltung des Aufklärerischen vertreten werden, sehr nah an Momente des Ressentiments, des Nationalen oder des potenziell Antisemitischen herangeführt werden. Zeigt dies nun, wie nahe sich Attac-Vertreter und Rechtsradikale Jürgen Elsässer und Linkspolitiker Wolfgang Gerke sind? Zitat Ende. Wenn der Autor eines solchen Werkes zum Herausgeber eines linken Blogs wird, ist es nur folgerichtig, dass auf diesem ein Beitrag erscheint, der mich des Antisemitismus bezichtigt, weil ich in meinem Buch gegen die Abschaffung des Bargelds an einer Stelle das Wort Ostküste verwendet habe. Darüber hinaus habe ich noch die Finanzbranche kritisiert und unterstellt, sie beeinflusse die Politik. Drei solcher Indizien reichen ambitionierten Antisemitenjägern locker, um strukturellen Antisemitismus festzustellen. Vorher, am Tag des Erscheinens meines Buches, hatte Herr Hüssi in der Schweiz auf seinem Querfrontseitenblog und per Twitter darauf aufmerksam gemacht, dass ich jetzt auch zu den Bekämpfenden zu zählen sei, weil ich den Nachdenkseiten ein Interview zu meinem Buch gab, nachdem ich diese zuvor sogar noch gegen die Vorwürfe von Storz und der Frankfurter Rundschau verteidigt hatte. Sind wir mal gespannt, welche in der Storz-Studie ausgelassene Pseudo-Neurechten auf Oxyblock noch enttarnt werden. Da ich selbst bereits enttarnt bin, kann ich es zugeben. Ich habe Ken Jebsen aus Prinzip ein Interview zum Thema Bargeld gegeben, noch nicht erschienen. Obwohl mir ausnahmslos alle davon abrieten, weil so viel über ihn geraunt werde. Es tue meiner Positionierung als Autor nicht gut, mit ihm in Verbindung gebracht zu werden, sagten alle, die etwas davon verstehen. Und sie haben sicher recht. Dafür ist es ja da, das Geraune. Dr. Norbert Hering ist Ökonom und Wirtschaftsjournalist. Er betreibt das Blog Geld und mehr. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leserinnen und Leser die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes und SoundCloud hören und wenn Sie mögen, dort eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über jede Hilfe.